Ich wartete einen Moment, um sicherzugehen, dass er draußen nicht lauschte, was Priester leider häufig taten. Als ich sicher war, dass wir allein waren, drehte ich mich zu Valignano um. »Es fällt mir schwer, euch zu beschwitzen, wenn ihr mich nicht in eure Reisepläne einweiht.« Valignano sah mich eine Sekunde lang an und schien zu überlegen, ob er sich auf dieses Gespräch einlassen oder lediglich meinen Gehorsam einfordern sollte. Schließlich seufzte er. »Meine Pläne sind von der Art, die dir typischerweise nicht gefällt.«
»Ihr meint, sie sind gefährlich?«
»Es gibt keine Gefahr, vor der Gott uns nicht beschützen kann.«
»Und dennoch nehmt ihr mich zu eurem Schutz mit?«
»Vorsicht!« Valignano deutete mit dem Finger auf mich und ich nickte. Manchmal gestattete er mir, offen zu sprechen, doch er duldete keine Gotteslästerungen. Er ging in eine Ecke des Zeltes, schöpfte Wasser aus einer Schüssel in zwei Becher und reichte mir einen. »Murakami ermöglicht uns eine sichere Passage nach Sakai.«
»Ist er ein Pirat?«
»Ja, aber anscheinend ein kluger. Ihm ist klar, dass es auf lange Sicht einfacher und lukrativer ist, uns zu befördern, als uns auszurauben.
In Kuchinotsu hatten wir kampferprobte Seemänner bei uns. Hier habt ihr nur mich. Murakamis Männer werden schnell merken, dass von unserer gesamten Reisegesellschaft nur einer bewaffnet ist.«
»Nun, dann musst du eben besonders furchterregend wirken. Das kriegst du doch hin, oder?« Valignano verschwand im hinteren Bereich des Zeltes und kehrte gleich darauf mit einer brennenden Kerze zurück, die er neben der Wasserschüssel auf den Tisch stellte. Als ich ihn sein Gepäck nach Papier und einer Schreibfeder durchwühlen sah, wusste ich, dass unser Gespräch vorbei war. Am nächsten Tag gingen Valignano, ich und die 30 Mann, die uns zu Arimasburg begleitet hatten, an Bord von Murakamis Schiff. Wir freuten uns auf die kühle Meeresbrise und dass wir den feuchten Dschungel mit seinen stechenden Insekten hinter uns lassen konnten. Murakamis Männer waren barfuß und trugen kurze Kimonos. In ihren Gürteln steckten Dolche, ihre Köpfe waren mit dicken Lederbändern umwickelt. Sie verzichteten auf schwere Rüstungen aus Leder und Metall und kunstvolle Helme, wie die Samurai sie trugen, um nicht unweigerlich unterzugehen, falls sie über Bord gingen. Lieber wollten sie im Kampf sterben als ertrinken. Sie boten den Jesuiten, die ihre Habseligkeiten an Deck brachten, keine Hilfe an. Als sie mich sahen, machten sie große Augen. Murakami, der gerade im Bug Taue inspizierte, pfiff und kam zu mir her. Er trug eine teuer aussehende Lederhose, keine Waffen und war obenrum nackt.
»Mit dem möchte ich keinen Ärger haben«, sagte er lachend zu seinen Männern.
»Dann mach mir keinen«, erwiderte ich. Die Piraten staunten über mein Japanisch. Murakami sah mich mit offenem Mund an. Doch dann lachte er wieder und klopfte mir auf den Arm. Die anderen Männer lachten ebenfalls, und Murakami befahl ihnen, das Schiff zum Ablegen bereitzumachen. Pater Valignano schenkte mir ein leises Lächeln und begab sich unter eine der Planen, die die Piraten als Sonnenschutz für uns aufgespannt hatten. In den nächsten 3 Tagen würden wir zwischen den Binneninseln hindurch bis nach Sakai fahren. Es hätte eine kürzere Route gegeben, die näher an der Küste verlief, doch dabei wären wir durch Gewässer gefahren, die von den Mori kontrolliert wurden, dem letzten Clan, der Nobunagas Herrschaft möglicherweise noch verhindern konnte. Nobunaga hatte die portugiesischen Feuerwaffen bereits erfolgreich in der Schlacht von Nagashino gegen den Takeda-Clan eingesetzt, und die Mori würden sicher verhindern wollen, dass die Jesuiten noch engere Bande mit ihrem Feind knüpften. Am ersten Abend kampierten wir am Ufer. Pater Valignano, der auf See größtenteils unter Deck geblieben war, zog sich sofort in sein Zelt zurück. Ich sah ein paar Mal nach ihm, doch er winkte mich weg. Er wollte nichts essen und nicht schlafen. Valignano war jemand, der nichts fremden Händen oder dem Zufall überließ, und auf der nächsten Etappe unserer Reise durfte nichts schiefgehen. Wir näherten uns unangekündigt Kyoto, um den Daimyo Oda Nobunaga zu besuchen. Valignano würde irgendwie eine Einladung erwirken und sich auf das Treffen vorbereiten müssen. Wenn es Nobunaga gelang, Japan zu vereinigen und er sich offen zum Christentum bekannte, würde Valignano den Rest des Landes im Handumdrehen bekehren können. Während Valignano also arbeitete, versammelte sich der Rest von uns am frühen Abend um ein Feuer und aß Fisch mit Reis. Die Piraten tranken Sake, bis ihre Gesichter rot anliefen. Ich öffnete eine Kiste und bot ihnen portugiesischen Rotwein an. Eigentlich waren sie als Geschenke für japanische Fürsten und Würdenträger gedacht, doch ein paar Flaschen würde niemand vermissen, und da ich für den Schutz der Jesuiten verantwortlich war, waren mir dankbare Piraten wichtiger als volle Weinkisten. Die Piraten ließen die Flaschen herumgehen, tranken einen Schluck, verzogen die Gesichter und tranken erneut. Einer hielt mir eine Flasche hin, doch ich lehnte ab. Ich war immer im Dienst und dabei am liebsten nüchtern.
Die Piraten erzählten bis tief in die Nacht Geschichten, und als sie endlich verstummten, erhob sich ein Zikadenchor. Ich schlief im Eingang von Valignanos Zelt auf einer Tatami-Matte. Egal, wie sehr ich die Beine anzog, sie ragten immer ein Stück über den Rand hinaus. Am Morgen waren die Piraten verkatert und bewegten sich schwerfällig, doch am Mittag hatten sie sich bereits wieder erholt. Ich entspannte mich. Diese Männer galten zwar als verwegene Kämpfer, doch sie gehorchten Murakami aufs Wort, und der hatte kein Interesse an einem Konflikt mit uns. Er hätte ohne weiteres den Kurs ändern können und uns für eine erkleckliche Summe an die Mori verkaufen können. Als ich ihn fragte, weshalb er es nicht tat, zuckte er die Achseln.
»Es ist niemals klug, die Seite zu unterstützen, die verlieren wird.«
»Dann werden die Oda die Mori also besiegen?«, fragte ich. Er nickte.
»Keiner weiß, was passieren wird. Dieses Gewässer«, er deutete auf das Meer, »an einem Tag gehört es diesem Fürsten, am nächsten jenem. An einem Tag kämpft dieser Fürst mit jenem zusammen, am nächsten bekriegen sie sich gegenseitig. So ist es schon mein ganzes Leben. Aber vielleicht ja nicht mehr lange. Möglicherweise wird das alles schon bald einem einzigen Mann gehören. Ich weiß nur eins, diesen Mann will ich auf gar keinen Fall verärgern.«
»Aber gehört nicht schon jetzt alles dem Kaiser?«, fragte ich. Murakami machte eine vage Geste.
»Wir behandeln den Kaiser mit dem größtmöglichen Respekt, doch seine Autorität wird ihm vom Himmel gewährt. Nobunagas Autorität gründet auf dem Schwert. Und selbst die Frömmsten fürchten das Schwert mehr als den Himmel, wenn seine Spitze auf ihre Kehle gerichtet ist.«
Mit diesen Worten ging Murakami lächelnd davon, um noch ein paar seiner Männer zu sehen, die Reusen über die Reling baumeln ließen, in denen sie das Abendessen fangen wollten.